Wenn Menschen scheitern, hoffen wir insgeheim, dass sich die Folgen irgendwie begrenzen lassen. Bei David prallen jedoch persönliches Versagen, zerrissene Familie und nationale Krise aufeinander, sein eigener Sohn erhebt sich gegen ihn, das Volk wankt, der König flieht weinend über den Ölberg. Dieses dunkle Kapitel wirkt auf den ersten Blick wie eine Geschichte des Zusammenbruchs. Doch mitten im Chaos arbeitet Gott weiter, gerecht, aber auch barmherzig, und führt seinen Plan mit David und seinem Königreich voran. Gottes Gericht ist real und dennoch von Gnade durchzogen. In Absaloms Aufstand verdichtet sich das Gericht Gottes über Davids verborgene Sünde. Was im Verborgenen mit Bathsheba und Uria geschah, wird nun öffentlich in Davids Familie ausgeschlachtet. Nathan hatte ihm im Auftrag Gottes angekündigt, nun soll das Schwert von deinem Haus nicht weichen ewiglich. Ich werde Unglück über dich erwecken aus deinem eigenen Haus. Verrat, politische Intrige und innerfamiliäre Gewalt sind deshalb nicht bloß tragische Zufälle der Geschichte, sondern die ernste Konsequenz eines von Gott angesprochenen und geahndeten Unrechts. Gottes Gericht ist hier schmerzlich konkret, David verliert Ansehen, Sicherheit, Ruhe und am Ende seinen Sohn. Dazu heißt es in Vers 14, Absalom und alle Männer Israels sagten, der Rat Huscheis, des Akitas, ist besser als der Rat Ahithophels, denn Jehova hatte beschlossen, den guten Rat Ahithophels zu vereiteln, damit Jehova Unheil über Absalom brächte. Gerade weil Gott David liebt, bleibt dieses Gericht nicht oberflächlich. Hebräer 12 beschreibt diesen Weg als väterliche Zucht, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt. Gottes Hand über David ist nicht die kalte Härte eines unbeteiligten Richters, sondern das strenge, aber rettende Eingreifen eines Vaters, der den König nicht im Selbstbetrug und in der Verhärtung lassen will. Die Demütigungen, die David erleidet, legen sein Herz bloß, brechen seinen Stolz und machen ihn fähig zu einer tieferen Abhängigkeit von Gott, als sie der triumphierende Hof des gesicherten Königs je hervorgebracht hätte. Doch mitten in der Härte des Gerichts leuchten Linien der Gnade. Absaloms Plan ist brillant, Ahithophels Rat tödlich präzise, und dennoch greift Gott verborgen ein. Es heißt, da sagten Absalom und alle Männer von Israel, der Rat Huscheis, des Akitas, ist besser als der Rat Ahithophels. Denn der Herr hatte es so bestimmt, um den guten Rat Ahithophels zunichte zu machen, damit der Herr das Unheil über Absalom brächte. Gottes Gericht über David bedeutet nicht, dass er das Feld den zerstörerischen Kräften überlässt. Er setzt Grenzen, durchkreuzt Pläne, lenkt Entscheidungen und bewahrt so die Linie seiner Verheißung, ohne die Wirklichkeit der Zucht zu mindern. Als David nach der Niederschlagung des Aufstandes zögert, wieder als König aufzutreten, wird er daran erinnert, dass Gottes Berufung und Bundestreue sein Leben tragen, nicht seine makellose Bilanz. In 2 Samuel 19, 8 heißt es, nun aber mache dich auf, geh hinaus und rede zum Herzen deiner Knechte. Denn bei dem Herrn schwöre ich, wenn du nicht hinausgehst, dann wird diese Nacht nicht ein Mann bei dir bleiben. Und das wäre schlimmer für dich als all das Schlimme, das über dich gekommen ist von deiner Jugend an bis jetzt. Gottes Weg mit David endet nicht im Ruin des Königtums, sondern im erneuerten Aufstehen des gebrochenen Königs, den Gott trotz allem weiter als Werkzeug seines Königreiches gebraucht. Nun soll das Schwert von deinem Haus nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias, des Hethiters, genommen hast, um deine Frau zu sein. So spricht der Herr, siehe, ich werde Unglück über dich erwecken aus deinem eigenen Haus. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt. Wer im Spiegel von Davids Demütigung seine eigene Schuld und deren Folgen nicht beschönigt, sondern vor Gott ausspricht, findet in derselben Bewegung Zuflucht unter der bewahrenden Gnade. Es befreit, die Schwere des Gerichts und die Treue des Bundesgottes nebeneinander stehen zu lassen und darin zu lernen, sich selbst weniger zu verteidigen und sich dafür umso tiefer in Gottes vergebende, formende Liebe hineinzubegeben. Gott wirkt verborgen mitten im Chaos der Geschichte. Der Bericht über Absaloms Revolte liest sich wie ein dichtes Geflecht aus menschlichen Motiven und Manövern. Absalom steht jahrelang am Stadttor, schmeichelt den Menschen, hört ihre Klagen und sagt ihnen, bei ihm fänden sie das Recht, das der König ihnen angeblich verweigert. Ahithophel entwirft als brillanter Stratege Pläne, die David militärisch und psychologisch treffen sollen. David selbst trifft taktische Entscheidungen, ordnet seinen Rückzug, setzt Huschai bewusst als scheinbaren Verbündeten Absaloms ein. Dazu kommen persönliche Verletzungen, lange schwelende Spannungen, Ambitionen und Ängste. Alles sieht danach aus, als würden menschliche Kräfte die Geschichte lenken. Als David hörte, dass Ahithophel zu den Verschwörern gehörte, sagte er, mache doch, Jehova, den Rat Ahithophels zur Torheit. Dann gelangte er auf die Höhe, wo Gott angebetet wurde. Zugleich öffnet der Text an entscheidenden Stellen den Blick auf eine verborgene Ebene. Als David hört, dass Ahithophel sich den Verschwörern angeschlossen hat, stößt er keinen langen Klageruf aus, sondern ein kurzes, dichtes Gebet, Herr, mache doch den Rat Ahithophels zur Torheit. Wenig später heißt es, dass der Herr selbst beschlossen habe, ihr Urteil zugunsten Huscheis Rat zu beeinflussen. Menschen planen, rechnen, manipulieren, aber über ihrem Tun steht ein Gott, der weder abwesend noch hilflos ist. Er lässt Freiheit zu, ohne die Geschichte aus der Hand zu geben, er wirkt nicht immer sichtbar spektakulär, aber er durchzieht das scheinbare Chaos mit einer stillen, zielgerichteten Führung. Dieser verborgene Faden ist nicht auf Davids Geschichte beschränkt. Schon in 1. Mose wirken menschliche Schuld und göttliche Führung ineinander. Josef wird von seinen Brüdern verkauft, von Potiphars Frau verleumdet und im Gefängnis vergessen, und doch kann er am Ende sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Später, in der dunkelsten Stunde am Kreuz, treten die Pläne religiöser Führer, politischer Macht und menschlichen Verrats in einer schockierenden Dichte zusammen, und gerade dort, wo es aussieht, als würde Gottes Sache endgültig scheitern, vollzieht sich sein Heilsplan. Petrus fasst es so, Jesus wurde nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes dahingegeben und ist doch durch gesetzlose Hände ans Kreuz geschlagen und umgebracht worden, den hat Gott auferweckt. Wer Davids Tränenweg über den Ölberg betrachtet, sieht darin eine Gestalt unserer eigenen Wege in Zeiten der Verwirrung. Beziehungen zerbrechen, Ungerechtigkeit scheint Oberhand zu gewinnen, Entscheidungen anderer Menschen bringen uns in Situationen, die wir nicht gewählt haben. Wie David weinte und barfuß hinaufging, so erleben auch Glaubende Situationen, in denen alle äußeren Sicherheiten bröckeln. Doch dieselbe unsichtbare Hand, die den Rat Ahithophels vereitelte und David nicht preisgab, bleibt am Werk. Sie ist nicht nur im Gelingen, in klaren Antworten und schnellen Lösungen tätig, sondern auch in der langsamen, schweren Wegstrecke der Dunkelheit. Relevante Schriftstellen, 2. Samuel Kapitel 15 Verse 2 bis 6, 2. Samuel Kapitel 15 Verse 30 bis 31, 2. Samuel Kapitel 16 Verse 20 bis 23, 2. Samuel Kapitel 17 Verse 5 bis 14, 1. Mose Kapitel 50 Vers 20, Apostelgeschichte Kapitel 2 Verse 23 bis 24. Diese Einsicht tröstet, weil sie gerade in dunklen Wegen mit Gottes stiller, ordnender Gegenwart rechnen lässt. Ein gebrochener König und der Blick auf den wahren Sohn Davids. David erscheint in den Kapiteln über Absaloms Aufstand nicht als der makellose Idealherrscher, sondern als ein zutiefst gebrochener König. Sein Verhalten auf der Flucht ist von Demut und innerem Ringen getragen. Als Schimei ihn verflucht und mit Steinen bewirft, liegt die Möglichkeit nahe, in königlicher Autorität zurückzuschlagen. Doch David deutet die Beschimpfung auf eine andere Weise, wenn er flucht und wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Er nimmt die feindliche Stimme nicht absolut, aber er schließt sie in das Geheimnis von Gottes Handeln mit ein. In dieser Haltung wird sichtbar, unter der Last des Gerichts ist in David ein weicher, empfänglicher Kern lebendig geblieben, der Gott Raum lässt, selbst dort zu reden, wo es nach menschlichem Urteil nur Unrecht gibt. David antwortete Abishai, wenn Jehova ihm gesagt hat, dass er David fluchen soll, wer kann dann noch fragen, warum hast du das getan? Nun trachtet mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, nach meinem Leben, wie viel mehr dann dieser Benjaminiter? Lass ihn gewähren und lass ihn fluchen, denn Jehova hat es ihm gesagt. Vielleicht wird Jehova auf das Unrecht schauen, das mir angetan wird, und Jehova wird mir Gutes vergelten für seinen Fluch an diesem Tag. Mehr noch, David verbindet seine Auslieferung an Gottes Urteil mit einer leisen Hoffnung, vielleicht wird der Herr auf mein Elend schauen, und der Herr wird mir Gutes vergelten für seinen Fluch an diesem Tag. Er fordert sein Recht nicht ein, sondern vertraut darauf, dass Gott zwischen ihm und seinen Gegnern unterscheiden und zur rechten Zeit eingreifen wird. Dieses Vertrauen ist kein billiges Über sich ergehen lassen, sondern Ausdruck eines Herzens, das sich nicht mehr bei sich selbst, sondern bei Gott verortet. Die Königswürde wird für David in dieser Phase weniger zur Bühne eigener Größe als zu einem Ort, an dem die Tiefe seines Gottbezugs sichtbar wird. Besonders eindrücklich tritt Davids Herz im Blick auf Absalom hervor. Der Aufstand seines Sohnes ist nicht nur eine politische, sondern eine persönliche Katastrophe. Dennoch fragt David, mitten im militärischen Ernst, wiederholt nach Absaloms Wohlergehen, geht mir schonend mit dem jungen Mann Absalom um. Als die Nachricht vom Tod Absaloms ihn erreicht, zerbricht er, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Ach, dass ich an deiner Statt gestorben wäre, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. In diesem Schrei eines Vaters, der an der Schuld seines Sohnes nicht vorbeisehen kann und ihn doch innig liebt, spiegelt sich ein Schatten des Herzens Gottes wider. Was David nur wünschen kann, an Absaloms Stelle zu sterben, erfüllt sich im größeren Sohn Davids. Jesus Christus nimmt tatsächlich den Platz der Rebellen ein. Paulus schreibt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wenig später, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Absalom bleibt der unversöhnte Sohn, dessen Geschichte tragisch endet. Die Menschen, für die Christus stirbt, bleiben nicht in der Rebellion stehen, sondern werden in die Beziehung zum Vater zurückgerufen. Der König aber sprach, was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne der Zeruja? Wenn er flucht und wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Vielleicht wird der Herr auf mein Elend schauen, und der Herr wird mir Gutes vergelten für seinen Fluch an diesem Tag. Da erbebte der König, und er ging hinauf in das Obergemach des Tores und weinte, und im Gehen sprach er so, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Ach, dass ich an deiner Statt gestorben wäre, Absalom, mein Sohn. Aus Davids von Schmerz und Demut geprägter Haltung wächst die Freiheit, das eigene Versagen nicht zu verharmlosen und gleichzeitig den Blick nicht von Christus abzuwenden. Wer in den Rissen des eigenen Lebens den größeren Sohn Davids erkennt, beginnt zu glauben, dass gerade dort, wo Schuld und Leid am tiefsten schneiden, die heilende Königsherrschaft Christi am stärksten zur Geltung kommt. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch dort nicht aufgibst, wo wir versagt haben und die Folgen unserer Entscheidungen uns schmerzen. Du siehst unsere zerbrochenen Beziehungen, unsere Schuld und unsere Tränen, so wie du Davids Weg durch Gericht und Leid gesehen hast. Stärke unser Vertrauen, dass deine Hand auch im Chaos unseres Lebens wirkt und dass dein Urteil heilig, aber von Barmherzigkeit getragen ist. Richte unser Herz neu auf dich, den wahren Sohn Davids, der nicht nur wünschte, an unserer Stelle zu sterben, sondern wirklich sein Leben für uns hingab. Lass uns in deiner Vergebung zur Ruhe kommen und in deinem Königreich eine Hoffnung finden, die durch kein menschliches Scheitern zerstört werden kann. Bewahre uns in der Gewissheit, dass du das letzte Wort über unser Leben und über deine Gemeinde hast. Amen.